Ich bin Gott so dankbar, dass er die Musik geschaffen hat und dass er sie nicht nur geschaffen hat, sondern dass er sie uns auch gegeben hat. Ich finde, es ist echt schön, wenn das so in einem was zum Schwingen bringt, was man so gar nicht in Worten angemessen ausdrücken kann. Ich fand es auch schön, dass vorhin diesem Gott auch noch ein bisschen mehr zugejubelt wurde, als nur von dem Lied, dem Gott, der Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat und dem sie zujubeln sollen. Und das Wunderbare ist ja, dass wir diesem unfassbaren Gott und Schöpfer des Ganzen als willkommen sind. Und dass er uns auf ewig bei sich haben möchte, wenn es mal mit dieser Welt zu Ende geht oder mit unserem Leben. Es ist so wunderbar, dass wir wissen dürfen durch Jesus, wir sind unserem Gott und Schöpfer in seiner Liebe, die er zu uns hat, willkommen. Vielleicht erahnt der eine oder andere, dass ich heute nochmal über die sogenannte Jahreslosung sprechen möchte. Ein Bibelwort für 2022. Wir haben ja noch Januar und ich habe jetzt schon dreimal drüber gepredigt und jetzt möchte ich das nochmal so zum gewissen Abschluss bringen. Die Jahreslosung steht in Johannes 6, Vers 37 im zweiten Teil von dem Vers und da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wenn man noch mal ein bisschen genauer ins Griechische guckt, dann steht da sogar, wer zu mir kommt, den werde ich gewiss nicht abweisen. Ich hatte ja schon mal zu diesem Bibelwort das Stichwort Willkommenskultur gebraucht. Willkommenskultur des Himmels, des Reiches Gottes. Und ich habe dazu ein Bild mitgebracht. Könnt ihr hoffentlich erkennen. Mir gefällt dieses Bild sehr. Ich gucke immer so ein bisschen für Predigten, ob ich da was finde, was mich anspricht und was ich euch mitgeben kann, weil so was Bildhaftes kann man doch vielleicht besser mitnehmen. Man sieht da ja so einen Holzpflock und ein Schild angebracht und das Ganze hat so ein bisschen Kreuzform. Das erinnert mich an Jesus und an dieses Welcome, was da auf dem Schild steht. Und dieses Schild hat so ein bisschen Pfeilform. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Folie gut erkennen könnt. Und dieser Pfeil ist so leicht aufwärts gewandt, also himmelwärts. Und das finde ich so eine schöne Kombination, so was das Symbol ist, dass wir Gott willkommen sind, obwohl wir Sünder sind, dass Jesus sein Leben genau deswegen in den Tod gegeben hat, dass wir in der Ewigkeit nicht von Gott getrennt sein müssen. Und dass er uns, mit dem wir uns willkommen heißt, an sein Herz ziehen möchte und so aufwärts richten will, Richtung Himmel. Das ist jetzt nicht so ganz himmelwärts, so senkrecht nach oben, das kriegen wir ja nur schlechthin im Leben. Aber das ist so, dass wie Gott es eigentlich, ja, wie er uns führen will durch dieses Leben, dass wir ihm immer näher kommen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir Gott willkommen sind, sondern Gott möchte, dass diejenigen, die das schon begriffen haben, dass sie Gott willkommen sind, dass sie das auch an andere weitergeben, dass sie es ihnen vermitteln, dass sie bei Gott willkommen sind. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht denn sowas praktisch? Wie kann man das anderen vermitteln, dass sie Gott willkommen sind? Gott hat mich da in der Vorbereitung zu einem Text geführt, den ich gar nicht so im Blick gehabt hatte. Der steht im 1. Petrusbrief. Und bevor ich jetzt den Text gleich vorlese, möchte ich aber euch sagen, was so davor steht. Es geht um folgende Situation. Leute glauben an Jesus und sie setzen sich mit ganzer Kraft für das Gute ein. Und dann würde man sich ja freuen, wenn man dann auch nur Gutes erlebt, wenn man sich fürs Gute einsetzt. Leider passiert es aber im Leben dann immer wieder, dass man vielleicht auch Gegenwind zu spüren kriegt, vielleicht sogar von Menschen angegangen wird, angegriffen werden kann. Und dass man dann Angst bekommt, unsicher wird, vielleicht zu zweifeln beginnt und so. So könnt ihr euch das vorstellen, das steht vor dem Predigttext. Und dann geht's los, ich lese uns vor, 1. Petrus 3, Vers 15 bis 16. Also wenn man in so einer schwierigen Situation ist, wo man sich so erschüttert wird durch das, was man erlebt, obwohl man Gutes getan hat. Und dann sagt uns der 1. Petrusbrief, habt jetzt nicht Angst oder fangt an zu zweifeln oder werdet unsicher, sondern ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Jetzt am Ende des Predigttextes wird ja deutlich, wie so die Situation da ist. Leute werden verleumdet, grundlos beschuldigt, es wird Unwahres über sie gesagt, sie müssen sich irgendwie für ihren Glauben rechtfertigen, verteidigen, vielleicht sogar vor Gericht, so war die Situation damals. Und dann finde ich spannend, dass der Autor uns auffordert, der Predigttext uns auffordert, in solchen Situationen freundlich zu bleiben, uns mit dem gebührenden Respekt zu verhalten. Ich finde es insofern interessant, weil es eigentlich unserer menschlichen Natur doch ein bisschen widerspricht. Weil man in so einer Situation, wo man zu Unrecht angegangen wird, wo man grundlos beschuldigt wird, mit Unwahrheit konfrontiert wird, die über einen gesagt wird, dass man dann freundlich bleiben soll, den gebührenden Respekt aufbringen soll. Und die anderen, die verhalten sich gegen einen über doch total respektlos. Und in unserer Seele meldet sich in solchen Situationen, ja, der Gerechtigkeitssinn, das ist doch jetzt unfair. Da ist jemand mir gegenüber unfreundlich, respektlos und ich soll mich jetzt freundlich und respektvoll verhalten. Mich erinnert das an das, was uns Jesus in der Bergpredigt sagt, vielleicht auch den einen oder anderen. Ende 5. Kapitel, ganz prominente Aussage in der Bergpredigt. Ganz herausfordernde Aussage in der Bergpredigt. Ganz unangenehme Aussage in der Bergpredigt. Liebt eure Feinde. Ah, das ist das, was man gar nicht möchte, wenn man mit Feinden zu tun hat. Sie lieben. Man könnte sagen, liebt eure Feinde. Oder so wie es jetzt hier in dem Predigttext steht, ist eigentlich die himmlische Willkommenskultur in ihrer krassesten Form. Das ist das, was Jesus gelebt hat, wie er sich hat für seine Feinde ans Kreuz nageln lassen, damit die hoffentlich checken, dass er sie liebt, dass sie ihm willkommen sind und dass sie hoffentlich umkehren und dann auch im Himmel mit dabei sein können. Himmlische Willkommenskultur in ihrer krassesten Form. Extrem herausfordernd, was Jesus da in der Bergpredigt sagt. Nicht ganz so herausfordernd, aber immer noch richtig schwierig, was da im Predigttext steht. Ich habe für mich so den Eindruck, das ist eigentlich übermenschlich. Das ist das, was wir von unserem menschlichen Naturell so gar nicht hinkriegen, aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Fähigkeit raus. Vielleicht hatten wir Eltern, die haben uns da entsprechend gecoacht als Heranwachsende, haben uns das schon vorgelebt, haben uns das schon vermittelt. Dann kann es sein, dass wir es hinkriegen, dann kann es sogar sein, dass wir meinen, wir können das aus eigener Kraft und Fähigkeit leisten, aber es ist übermenschlich. Und das sieht man ja in der Welt an so vielen Stellen. Das ist etwas, was Gott mit seinem Geist uns geben muss, in uns wachrufen muss, uns dazu befähigen muss. Und das ist ja der Grund, warum Gott eben mit seinem Geist in uns reinkommen möchte und warum man mit Jesus den Weg dafür frei gemacht hat. Und der Grund, warum Gott es möchte, dass wir lernen, übermenschlich zu handeln, in diese himmlische Willkommenskultur immer mehr reinzuwachsen und dann vielleicht auch sie in ihrer krassesten Form zu leben, indem wir unsere Feinde lieben, der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass dann in solchen schwierigen Situationen etwas von Jesus sichtbar wird, von seiner Art, von seinem Wesen, dass das zum Vorschein kommt, dass das spürbar wird für die Leute, die dann mit uns zu tun haben. Das ist ja auch das, was wir in dem Text lesen, dass die Leute dann beschämt werden, die ihre falschen Anschuldigungen vorbringen und dass sie in der Beschämung, die sie dann erleben, hoffentlich was von Jesus und seiner Wahrheit, von seinem Licht wahrnehmen und dann auch sich für Gottes Wahrheit öffnen und sagen, stimmt, es war falsch, was ich gemacht habe, es tut mir leid. Ich habe ein Bild dafür mitgebracht, war ganz dankbar, dass ich da was gefunden habe, was das so ein bisschen ausdrücken kann. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von dem, ich glaube, Leonardo da Vinci, wo so Gott vom Himmel her die Hand so runterstreckt und ich glaube, das ist der Adam, der da, also einen Finger so irgendwie, da so versucht, so in Kontakt zu kommen. Und dieses Bild mit diesen zwei Händen, das drückt für mich ein bisschen was davon aus, aber in dem Fall eben nicht, wie Gott mit uns Menschen in Kontakt kommen möchte, sondern wie ein Mensch mit dem anderen in Kontakt kommen möchte. Und mittendrin leuchtet das Kreuz, hinten dran noch das Herz. Ich finde es ein wunderbares Bild für das, was da passieren soll, wenn wir es schaffen, die himmlische Willkommenskultur in ihrer krassesten Form wirklich immer mehr zu leben. Damit nämlich die Leute, mit denen wir konfrontiert sind, die uns zu schaffen machen, die uns Probleme bereiten, vielleicht unsere Kritiker, unsere Widersacher, die Gegner, die uns irgendwie reinreiten wollen, die wir gar nicht abkönnen, dass die die Chance bekommen, durch das, wie wir uns verhalten, durch das, wie wir reden, durch das, was wir sagen, Jesus zu begegnen, ihn kennenzulernen, mit ihm in Berührung zu kommen. Das, was auf diesem Bild so herrlich dargestellt ist, dass in diesem aufeinander Zubewegen der beiden Hände dann plötzlich das Kreuz aufleuchtet, das Licht aufleuchtet, die Liebe aufleuchtet. Und es ist ja so, Jesus ist auch gestorben für denjenigen, der mir Probleme macht. Und Jesus will auch ihn nicht verlieren für die Ewigkeit. Ich war ein bisschen überrascht von dem, dass Jesus mich dann in der Vorbereitung ausgerechnet zu diesem Bibeltext geführt hat, weil das gar nicht so in mein Konzept gepasst hat, was ich eigentlich so dachte, was ich hier heute mit euch teilen will. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, es passt schon sehr gut, weil das, was in dem Bibeltext dargestellt ist und was in solchen schwierigen Situationen geschehen soll, was jetzt hier auf dem Bild dargestellt ist, das ist eher ein Extremfall, wenn man so angegangen wird, es feindlich zugeht irgendwie, man beschossen wird, angegriffen wird, man wirklich Feindschaft erlebt. Da ist es dann richtig besonders schwierig, so eine himmlische Willkommenskultur zu leben. Aber um sich für solche Extremfälle vorzubereiten, was kann da helfen? Nicht erst auf so eine Extremsituation zu warten, sondern es schon im Alltag einzuüben. Denn wenn man unter Druck ist, dann läuft vieles, ich sag's mal so, übers Rückenmark. Da sind wir nicht mehr so ganz Herr unserer Reaktionen. Dann sind wir eher automatisiert in unseren Abläufen, in unseren Reaktionsmustern. Aber was wir einüben an Gutem, das kann dann in solchen Situationen auch abgerufen werden. Das steht uns dann leichter zur Verfügung, als wenn wir so einfach im Alltag immer so unser Ding leben und dann in eine schwierige Situation reinkommen. Also, und dann hat mich Jesus tatsächlich doch an die Stelle geführt, wo ich in der Vorbereitung eigentlich dachte, wo ich mit euch drüber sprechen will, wie können wir die himmlische Willkommenskultur hier auf der Erde einüben? Wo kann es beginnen? Ich gucke einfach mal hier raus aus dem Fenster, ist gar nicht so weit. Im Alltag zum Beispiel auf der Straße. Ich habe ja jetzt keinen so weiten Weg von da, wo wir wohnen, hin zu meinem Arbeitszimmer, wo ich arbeite. Aber schon dieser kurze Weg reicht, um festzustellen, was sich durch Corona irgendwie verändert hat. Die kurzen Begegnungen mit Leuten auf dem Gehweg, wenn man so aneinander vorbeiläuft, die werden irgendwie immer, ich sag's mal, unmenschlicher. Es ist immer mehr so was Roboterhaftes, so irgendwie, so der Blick so irgendwo abwesend an einem vorbei, so als könnte man sich infizieren mit dem Coronavirus, wenn man sich anguckt und wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht auf euren Wegen, wenn ihr mal nicht mit dem Auto unterwegs seid oder mit dem Fahrrad, sondern mal wirklich so zu Fuß und man so sieht, da kommt einer auf einen zu und man denkt so, ach, könnte man sich doch grüßen, man ist gerade so irgendwie fröhlich drauf, ja. Und dann guckt er irgendwie so starr weg, so als wär man giftig irgendwie. Und also ich merke, mit mir macht das was. Muss dann aufpassen, dass ich es nicht persönlich nehme. Und und ich habe dann gemerkt, ich möchte versuchen, es nicht persönlich zu nehmen. Ich möchte versuchen, trotzdem in die Richtung von den Leuten zu gucken. Jetzt nicht aufdrängend, aufzwingend, aber so mich bereithalten, wenn derjenige doch zufällig in meine Richtung guckt, ihm einen freundlichen Blick zuzuwerfen und vielleicht unter der Maske oder, nee, man darf ja draußen ohne Maske laufen, gell? Ja, bin schon ganz dummdöselig, vorhin mit dem, heute ist mir so schwer gefallen wie noch nie im Gottesdienst mit der Maske, keine Ahnung, woran das liegt. Da habe ich echt gedacht, oh, jetzt kannst du so ein bisschen Leute verstehen, die unter der Maske zu leiden haben. Das hatte ich bisher nicht, aber Gott hat mir die Gnade vorhin mal geschenkt. Und jetzt hatte ich schon gar nicht mehr gewusst, dass man ja mit Maske gar nicht draußen rum, also beim draußen rumlaufen gar nicht die Maske aufhaben muss. Da kann man ja sogar viel mehr vom Gesicht wahrnehmen, ja. Und von unserem Predigttext her so freundlich sein, den Leuten den gebührenden Respekt entgegenbringen. Und durch das eigene Verhalten etwas von der Hoffnung aufleuchten lassen, vielleicht nicht in Worten, aber in dem, wie man es lebt, von der Hoffnung, die in uns lebt, nämlich, dass diese Corona-Zeit auch mal vorbeigehen wird und selbst wenn sie nicht vorbeigehen wird, dass Gott trotzdem mit seinem Licht in uns stärker sein wird, als alles, was das, was in dieser Welt ist, mit unserem Gemüt und mit unserem Geist macht. Eine andere Möglichkeit, um das einzuüben, diese himmlische Willkommenskultur, da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich Gemeinde. Ist doch der perfekte Übungsraum für Willkommenskultur. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier im Raum verteilt sitzen. Wir haben noch welche bei Zoom dabei. Mit euch ist es schwieriger, so jetzt direkt in Kontakt zu kommen. Ich finde es schon schön, dass wir vorm Gottesdienst jetzt dieses Meet and Greet haben, wo ihr eure Kameras einschaltet. Sorry, ich bin immer noch ein bisschen verquer. Wo ihr eure Kameras einschaltet. Kameras? Ja, doch, genau. Die Videos einschaltet und man euch sehen kann und wenn hier die Kamera im Raum rumgeführt wird, dass man mal so zuwinken kann und das ist einfach schön. Da kann man dieses Miteinander einüben. Jeden Sonntagmorgen haben wir die Möglichkeit, ein bisschen himmlische Willkommenskultur einzuüben. Und nicht nur in den 5 bis 10 Minuten vor dem Gottesdienst mit Meet and Greet, wo es auch schön ist, wenn ihr hier im Raum zum Beispiel früher kommt, dann kann man nämlich mehr zuwinken. Es kommen so viele sehr pünktlich. Am Anfang dachte ich 5 vor, ist eine Epidemie ausgebrochen, haben wir vielleicht Corona oder sowas, dass so wenig da sind. Es ist so schön, wenn man miteinander einüben kann, Glaube in seinem Kern ist Beziehung. Es ist nämlich die Beziehung, die Gott zu uns leben will, dazu hat er uns geschaffen. Und im Glauben heißt es, wir erkennen das und nehmen das in Anspruch, lassen uns darauf ein, leben das, steigen ein in die Beziehung zum lebendigen Gott, die er mit uns haben möchte. Glaube ist Beziehung. Und ich habe dann gedacht, man redet ja von Gemeinden oder Kirchen so als Glaubensgemeinschaften. Und wenn Glaube Beziehung bedeutet, dann sind wir Beziehungsgemeinschaft, dann ist eine Glaubensgemeinschaft Beziehungsgemeinschaft. Und es passiert so schnell in Gemeinden, dass man sich für die Sache des Herrn einsetzt und immer mehr einsetzt und ganz, ganz viel einsetzt und dann keine Zeit mehr hat für Beziehungen. Dass man nur noch am Machen ist, am Rödeln ist, aber die Beziehung untereinander auf der Strecke bleibt. Vielleicht sogar auch die Beziehung mit Gott auf der Strecke bleibt, weil man so viel für ihn macht. Dass da nur noch getan wird, dass es im Miteinander nur noch funktional und sachlich ist, dass kein Raum mehr ist für Persönliches, für echte Begegnung untereinander. Aber ich verstehe Gemeinde von Gott her nicht primär als eine Arbeitsgemeinschaft, eine Dienstgemeinschaft. Klar gehört es auch mit dazu, sondern primär als eine Glaubensgemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft in der Verbindung mit Gott und untereinander, eine Beziehungsgemeinschaft. Und dazu gehört zum Beispiel Freude an Begegnung. Sich freuen, dass da ein anderer ist. Hi, Mitgeschöpf, mit Kind Gottes, mit Erlöster. Hoffentlich hast du es auch schon für dich in Anspruch genommen oder erkannt. Freude an der Begegnung am anderen. Dazu gehört auch, sich Zeit zu nehmen. Begegnung im Schnelldurchlauf wird keine richtige Begegnung. Das ist höchstens ein kurzer, wie sagt man da so, irgendwie beim Sport, so wenn man so kurz irgendwie aneinander rampelt und dann wieder weiterrennt. Check, ja, danke, danke. Ach, heute ist irgendwie komisch, aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit. Zeit für den anderen haben. Interesse aneinander entwickeln. Der andere ist auch ein Mensch wie ich, der hat auch Fragen, der hat auch Probleme, der hat auch Interessen, hat auch Ängste, hat auch Anfechtungen, Zweifel und so weiter. Interesse aneinander entwickeln. Ich kann schon bei der Begrüßung anfangen hier, wie geht's, nicht nur als eine Begrüßungsformel zu verwenden, wo es dann schon stereotyp abläuft, wie geht's, gut. Und weiter. Ja, dann ist das schön in 10 Sekunden abgewickelt, wenn es lang braucht. Und man hat sich begrüßt, man hat der Pflicht Genüge getan, man war freundlich, man war höflich und hat irgendwie dem ganzen Normen entsprochen. Aber man hat jetzt nicht eine wirkliche Begegnung mit dem anderen gehabt. So wirklich sich für den anderen interessieren, ihn besser kennenlernen zu wollen, besser verstehen zu wollen. Weil Menschen verhalten sich manchmal so seltsam und dann kann man die schön in eine Schublade packen und dann einen Stempel drauf sagen und der ist schräg. Aber wenn man den kennenlernt, dann fängt man vielleicht an zu verstehen, warum der sich manchmal so verhält. Und dann ist es plötzlich nicht ein Aburteil, komischer Typ, sondern ist es ein ich verstehe. Und dann sehe ich plötzlich, der leidet vielleicht an irgendwas und kriegt es noch nicht gelöst und Gott kommt noch nicht richtig mit ihm da an den Punkt, worum es geht. Aber dann richte ich ihn nicht mehr, dann gucke ich nicht mehr auf ihn herab, sondern dann kann ich ihn wertschätzen in seinem komischen Verhalten, weil ich die Not dahinter erkenne. Mir ist auch noch eingefallen, für diese Beziehungsgemeinschaft, wie Gott es eigentlich haben möchte in Gemeinden, in seinen Gemeinden, dieses auch dem anderen Brücken bauen in der Begegnung, dass der sich leichter öffnen kann. Das hat mich so angesprochen bei dem Samstag vor einer Woche, bei dem Vortrag, wie unser Referent gesagt hat, dass wir Christen es so drauf haben, immer so schön, ja, so souverän zu wirken in unserem Glauben und nichts zum Vorschein kommen lassen, nichts rauskommen lassen von unseren Kämpfen, von unseren Schwierigkeiten, den Niederlagen, ja, wo es einfach nicht rund läuft, sondern dass wir da schön gerne uns von unserer Schokoladenseite zeigen, von unserer besten Seite und da ja, die anderen sollen den schönen weiteren Eindruck haben, bei uns ist alles Paletti. Und er hat uns ermutigt, auch von den eigenen Kämpfen und Schwierigkeiten was weiterzugeben, was mitzuteilen. Nicht so sachlich kühl auf Distanz zu bleiben, sondern zu sagen, ja, womit man zu kämpfen hat. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich als Pastor da geführt hat, auch da offener zu werden in den Predigten, wenn ich hier vorne stehe. Früher hätte mir das total was ausgemacht, einen Aussetzer zu haben, ja, so wie vorhin. Ja, das war jetzt nicht geplant. Aber ja, ich habe das in meiner Gemeinde, wo ich zum ersten Mal da was Persönliches in der Predigt von mir weitergegeben habe, das war eine ganz ulkige Situation. Dann beim Ausgang verabschiedet sich eine ältere Frau von mir und sagt, also Tobias, das muss ich erstmal verdauen. War ich verwundert, habe gefragt, was musst du verdauen? Ich habe doch nur was persönlich von mir weitergegeben. Und dann kam der Knaller, dann meint die, dass der Pastor auch nur ein Mensch ist. Da sieht man, was in unseren Köpfen passiert. Ja? Und es ist ja jetzt nicht nur für den, der halt hier vorne steht, ist der Pastor, den stellt man dann auf den Sockel und oh, ja. Sondern auch untereinander, ja, wer in eine Gemeinde reinkommt und ist neu, kennt die ganzen Leute nicht. Und dann kann man ja die Leute nur so von dem, was man so wahrnimmt, irgendwie einschätzen. Und da kriegt man zum Teil einen völlig falschen Eindruck. Dann denkt man, boah, der ist selbstbewusst und souverän. Ja. Von wie vielen Leuten höre ich das, die ich erlebe im Kontakt? Auch gerade gestern wieder in einem Telefongespräch mit einer Nachbargemeinde sagt mir dann jemand aus der Gemeinde, er tut sich total schwer, vor den Leuten zu stehen, trägt Verantwortung in der Gemeinde, aber kam am Telefon so souverän rüber, ich habe das gar nicht zusammengekriegt. Und dadurch entsteht aber Distanz zum Teil und man kann sich gar nicht so begegnen. Und wenn wir uns öffnen voreinander und was Persönliches preisgeben, die anderen in unsere Schwächen reingucken lassen, dann werden wir plötzlich nahbar. Und die anderen kriegen auch Mut, sich zu öffnen, weil sie merken, das ist kein Übermensch, mit dem ich es da zu tun habe, sondern ja, der kämpft genauso hier irgendwie ums Überleben und klarkommen in dieser Welt wie man selber, nur wahrscheinlich mit anderen Themen auf eine andere Weise. Ja, wie können wir einander respektvoll begegnen, auf Augenhöhe begegnen, wertschätzend begegnen? Ich denke, es ist gut, da auch echt aufzupassen, wirklich andere nicht kritisch zu beäugen. Die Leute kriegen das mit. Wir meinen, das, was wir über andere denken, davon wissen die ja nichts, weil wir es ja nicht sagen, wir denken es ja nur. Oder sagen es nur heimlich, hintenrum mit anderen. Dann denken wir, die kriegen das nicht mit. Spüren tun die das sehr, sehr wohl. Es hat mal einer gesagt, ich fand es so hilfreich, ja. Wie wir über einen anderen denken, das steht wie auf einem unsichtbaren Plakat uns hier vorne hingeschrieben. Und das Blöde ist, der andere kann das lesen. Er spürt's. Er kann es vielleicht nicht in Worte fassen, aber es macht was mit ihm. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, ich habe gedacht, ich lege mich nieder. Da treffen die sich zum Beten, tauschen Anliegen aus, wird auch eine Familie genannt, wird für diese Familie gebetet. Und ein Teil dieser Leute, die da mitgebetet haben, im Nebenraum, in der Küche, nach dem Gebet, wird über die Familie, für die sie gerade gebetet haben, dann gehetzt und hergezogen. Da bin ich fassungslos. Das macht was mit der geistlichen Atmosphäre. Da fühlt sich der Heilige Geist nicht wohl. Da zieht er sich zurück. Und dann brauchen wir uns wundern, ja, wenn wir als Gemeinde vielleicht keine Ausstrahlung haben, wenn uns Autorität fehlt, Vollmacht fehlt. Einander respektvoll begegnen. Das beginnt damit, dass ich versuche, den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Egal wie schräg der andere drauf ist, Jesus ist auch sein Erlöser. Jesus ist auch für ihn gestorben, auch wenn derjenige das vielleicht noch überhaupt nicht weiß. Also muss Jesus denjenigen echt total lieb haben Und Jesus möchte, dass ich lerne, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Ich darf von der Liebe Gottes leben und in meinem Selbstwert aufgebaut werden. Und dann wünscht sich Gott, dass von mir etwas auch zu dem anderen überfließen kann. Ich möchte jetzt am Ende der Predigt noch eine Erfahrung mit euch teilen, die mich, wann war es? November. November hat die mich total geflasht. Ich war fassungslos, aber im positiven Sinn. Das habe ich gedacht, ey, dass mir sowas passiert. Kennt ihr das auch? Offizielle Anschreiben, völlig unpersönlich, von irgendwelchen Ämtern oder Behörden oder kann auch passieren, dass die Gemeinde die Jahressteuer, wie sagt man da, dieses Ding da, diese Spendenbescheinigung verschickt. Und also ich vermisse bei solchen amtlichen Schreiben immer so ein bisschen das, die persönliche Note. Das, so, und oder wenn ich irgendwie anrufe bei einer Hotline und hänge dann da irgendwie in der Warteschleife. Krieg am Anfang wohltönende Worte mit der freundlichsten Stimme ins Ohr gesäuselt, wie wichtig ich als Kunde bin. Und dann denke ich so, oh, ich fühle mich willkommen geheißen, Willkommenskultur, ja. Aber die Realität, wie es dann weitergeht nach diesen Worten, dass ich dann entweder nach 2 Minuten schon rausfliege mit der Mitteilung, ja, ich hätte zu lange Wartezeit, ich soll später wieder anrufen. Oder ich hänge da 20 Minuten oder noch länger drin und tut sich gar nichts. Oder ich komme dann endlich durch und erfahre dann, der Mitarbeiter, der ist gerade nicht da, ja, ich soll wieder nochmal anrufen. Oder ich komme zum Mitarbeiter durch, erkläre das Anliegen und der versteht es nicht. Und ich habe auch gar nicht das Gefühl, der will es verstehen. Also ich komme mir dann so alleingelassen vor, ich rufe an, weil ich einen Experten brauche. Ich bin es nicht und ich will den jetzt sprechen. Und der verhält sich so, dass ich denke, der weiß ja noch weniger als ich über den Sachverhalt. Also da fällt es mir schwer, mich tatsächlich willkommen geheißen zu fühlen, wertgeschätzt zu fühlen als Kunde. Und dann denke ich immer so, wenn ich diese Sprüche schon höre, Leute, schiebt's euch sonst wohin, ja? Das ist alles einfach nur Gelaber, saft- und kraftlos, nicht ernst gemeint, nur irgendwelches Säuselzeug und Menschenverdummung letztlich. Oh. So, das war jetzt ein Einblick in die Vorgeschichte. Und dann ist Folgendes passiert. Ich kriege ein superamtliches Schreiben, Anhörung nach § 24 Sozialgesetzbuch, 10. Buch, in Klammern SGB X, Klammer zu. Wir haben Sie, was? Ich weiß. Hier wurde gerade ergänzt, dass das X10 bedeutet, ja? Das war so ein kleiner Gag, den ich mir gegönnt habe. Aber ich bin aufgeflogen. So. Wir haben Sie erinnert, wir haben Sie angeschrieben an dem Datum 2 Wochen vorher. Immer noch keine Antwort von Ihnen erhalten. Es ist uns nicht erlaubt, eine Familienversicherung durchzuführen, wenn der aktuelle Anspruch nicht nachgewiesen wurde. Daher bleibt uns leider keine andere Möglichkeit als die kostenfreie Familienversicherung für Ihre Ehegattin mit Ablauf rückwirkend 2 Monate vorher zu beenden. Bevor wir die Familienversicherung beenden, geben wir Ihnen bis zum 8.12.2021 ein letztes Mal die Möglichkeit, die erforderlichen Unterlagen einzureichen oder Ihr Anhörungsrecht zu nutzen und sich zu äußern. Punkt, Punkt, Punkt. Also ich hatte diesmal bei der jährlichen Abfrage für die Familienversicherung echt versucht, schnell zu antworten, damit die mich nicht mahnen müssen, ja, dass ich zu spät dran bin. So. Es ist mir meiner Ansicht nach sogar gelungen, das Schreiben kam, es lag glaube ich 2-3 Tage rum, dann habe ich mich echt dran gesetzt und es erledigt, weil ich es weghaben wollte, habe meiner Frau den Briefumschlag in die Hand gedrückt und gefragt, ob sie das einwerfen kann. Sie hat es dann auch geklärt, als die Mahnung kam, die erste, das war die zweite, als die erste Mahnung kam, hat meine Frau das geklärt, das hat sich gerade auf dem Postweg überschnitten, in Corona-Zeiten brauchst du länger, wahrscheinlich war es auf dem Hinweg schon eine Woche unterwegs, auf dem Rückweg eine Woche unterwegs, unser Schreiben, und dann, okay, Haken dran. Und dann kommt dieses Schreiben, was ich euch gerade vorgelesen habe. Ich habe gedacht, sag mal, was soll das jetzt, ja? Und dann noch diese Drohung, ein letztes Mal, ja? Wir hatten davor das geklärt. Ich habe gedacht, hä? Bin ich im falschen Film? Will mich hier jemand irgendwie, ja, in Wahnsinn treiben? Das Haus, das Verrückte macht bei Asterix erobert Rom, ja? Passierschein A38, ja? Ja, dann genau diese Sache, Hotline, Mitarbeiter nicht da, nochmal anrufen und dies und jenes. So, und dann kommt dieser Tag, der mich eines anderen, eines Besseren belehrt hat, tatsächlich im positiven Sinn. Ich erkläre das der Mitarbeiterin, was ist, und die sagt, ja, das Schreiben hätte so nicht rausgehen sollen. Das ist von Ihnen eingegangen. Und dann versuchen wir noch, das miteinander zu verstehen. Ja, warum habe ich das überhaupt gekriegt? Wir haben das doch geklärt. Ich hatte das Jahr vorher den Lohnsteuerbescheid für ein falsches Jahr noch ein zweites Mal geschickt. So einfach war das Rätselslösung. Ja? Die hatten zweimal den von, glaube ich, 2019 und ihnen hat der von 2020 gefehlt. Oder irgendwie, so war es. Die hatten einen doppelten, einen zu wenig. So. Und es ist denen aufgefallen, als sie das nachgepflegt haben. Da hätten sie doch was reinschreiben können. Ja? Hallo? Oh. Ja? Standardschreiben, ja, für Spezialfälle. Und man wird bekloppt. Ja? Aber das Schöne war, und das habe ich so segensreich erlebt, ich dachte, wow, es geht auch anders. Da ist jetzt mal eine Mitarbeiterin. Die scheint alle Zeit der Welt zu haben für mich. Für mich, der ich schon längst die Hoffnung aufgegeben habe, dass das überhaupt irgendwo mal passieren könnte in der Dienstleistungswüste Deutschland. Und die denkt sich da rein. Die versucht mitzuüberlegen, woran könnte es liegen. Und dann sagt sie, sie bittet im Namen ihrer Krankenkasse um Entschuldigung. Unfassbar. Also das hatte ich noch nie gehört, dass jemand im Namen der Organisation, wo ich anrufe und irgendwer im Problem bin, dass der sich im Namen dieser Organisation entschuldigt, um Verzeihung bittet, das anerkennt, was das mit mir gemacht hat. Oh, dass es das noch gab, dass ich das erleben durfte. Da kann der Herr mich jetzt zu sich holen. Ne? Ich habe es mal erlebt hier in dieser Welt. Also ein bisschen flapsig gesagt, meiner Familie wünsche ich es nicht. Und euch auch nicht, wenn ihr ja jetzt nicht froh wärt, dass der Pastor endlich weg ist. Aber ja, das hat mir so vor Augen geführt, warum es Jesus so wichtig ist, dass wir, die wir hier zu der Gemeinde gehören, zu der Gemeinde gehen, uns wirklich begreifen als Repräsentanten, ja, seines Reiches, des Himmelreiches hier auf Erden, als Christen überhaupt. Ja, wir repräsentieren das Himmelreich auf Erden. Und es kann sein, dass wir es in einer guten Art und Weise tun. Es kann auch andersrum sein. Jesus hat uns mit seinem Kommen, mit seinem Sterben vermittelt, dass wir, so wie wir sind, Gott willkommen sind. Und Jesus möchte, dass wir dieses Willkommensein bei Gott, dass wir das auch einander vermitteln, nach innen in die Gemeinde rein und auch nach außen in diese Welt hinein. Und Jesus möchte uns dazu mit seinem Geist, den er uns gegeben hat und der in uns wohnt, verändern und befähigen, dass wir gute Repräsentanten seines Himmelreichs hier auf Erden werden. Amen.